Liebe Geschwister, wir haben heute einen besonderen Gottesdienst. Wir feiern heute Abendmahl und dementsprechend wollen wir uns darauf vorbereiten, wollen wir bewusst im Glauben und im Verstehen diesen Gottesdienst begehen und dieses Abendmahl feiern. Aus eigenem Erfahren und aus eigenem Wissen, ich weiß nicht, wer heute Morgen wusste, dass heute Abendmahl ist und inwieweit hat man sich vorher darauf vorbereitet, dass heute wir Abendmahl feiern? Heute ist ja der erste Sonntag im Monat, heute ist ja Abendmahl und was kam da für einen Gedanken? Oh, da geht der Gottesdienst länger. Und hoffentlich predige ich nicht der Willi im Vorfeld, da geht es noch länger. Und ich weiß nicht, was alles uns bewegt, wenn wir, ich muss ehrlich gestehen, und das ist kein Vorwurf, verlangt es uns, haben wir eine Sehnsucht. Als Jesus dieses Abendmahl begann oder als der Tag kam, dass erst die Stunde kam, es zu halten, da heißt es, mich verlangte es mit großem Verlangen. Weil er wusste, was da geschieht. Und das Abendmahl ist weit mehr wie ein Gedächtnis. Also das Abendmahl ist weit mehr, dass wir da diesen Tag begehen und uns daran erinnern, Jesus ist gestorben. Dieses Wort Gedächtnis beinhaltet mit Sicherheit, dass wir es nicht vergessen. Wir tun etwas, dass wir es nicht vergessen. Ich bin mir sicher, dass die meisten von euch nicht vergessen haben, dass Jesus gestorben ist. Dass sie vor einem Monat gefeiert haben und dann haben wir es vergessen. Und dann gut, dass wir einen Monat später feiern und wieder in Erinnerung, wir haben fast vergessen, Jesus ist ja gestorben. Gedächtnismahl ist weit mehr als sich nur daran erinnern. Gedächtnismahl ist verkündigen. Das heißt, wir gedenken, indem wir verkündigen. Paulus sagt es im 1. Korintherbrief, so oft wir das tun, verkündigen wir den Tod des Herrn. Und jetzt, bis er kommt. Heute seid ihr alle mit eingeladen zum Verkündigen. Einmal im Monat habt ihr das Vorrecht, und ein herrliches Privileg und die Aufgabe, mit zu predigen. Heute ist der Sonntag, wo die ganze Gemeinde predigen darf. In einer etwas anderen Art und Weise. Aber die Gemeinde ist eingeladen und aufgefordert, das zu predigen, das zu verkündigen, das zu bezeugen, ein Gedächtnis abzulegen von dem, was sie glaubt. Und das ist der Tod unseres Herrn. Und seine Auferstehung, sonst würde er nicht wiederkommen. Das hat etwas mit dem Verständnis des Abendmahls zu tun. Das hat etwas mit dem Inhalt des Abendmahls zu tun. Und wenn wir das Abendmahl nur darauf zu begrenzen, Anführungsstrichen nur, ich will das nicht abwerten, dass wir uns nur daran erinnern, was es mal war, was es geschehen ist, dann ist es viel zu kurz. Denn das Abendmahl, das wir feiern, ist nicht das gleiche Abendmahl oder das ist nicht die Passafeier der Juden. Was wir bekommen haben, ragt und reicht in die Zukunft hinein. Was wir feiern, weckt in uns eine Erwartung, weckt in uns eine Hoffnung, weckt in uns ein Wunsch, eine Sehnsucht. Darüber möchte ich mit euch etwas nachdenken. Den Korinthertext kennen wir gut. Ich bin mir sicher, Peter wird ihn nachher auch, wenn wir feiern, vorlesen. Deswegen möchte ich bewusst euch einen anderen Text anhand eines anderen Textes, der uns den Hintergrund unter anderem bringt, über das Abendmahl nachdenken. Bevor wir das tun, ich lese, dann würde ich noch ganz schnell beten, damit es nicht so, der Abendmahl-Gottesdienst dauert lang. Und dann würde ich uns gerne hineinnehmen, damit wir eine Haltung, diese Haltung bekommen, wie Jesus sagt, mit Sehnsucht habe ich mich danach gesehnt, dass ihr sagt, hör auf zu predigen, lass uns feiern, lass uns feiern. Ich möchte den Text lesen, dann beten. Er steht in Lukas Kapitel 22. Verse 7 bis 20. Bekommen wir einen etwas umfangreichen Bericht von dem Passamahl, das Jesus gefeiert hat, in dem auch diese Worte vorkommen, mit Sehnsucht habe ich mich danach gesehnt. Ab Vers 7, es kam aber der Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem das Passalamm geschlachtet werden musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin und bereitet uns das Passamahl, dass wir es essen. Sie aber sprachen zu ihm, wo willst du, dass wir es bereiten? Er aber sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr in die Stadt kommt wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm in das Haus, wo er hineingeht. Und ihr sollt zu dem Herrn des Hauses sagen, der Lehrer sagt dir, wo ist das Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passamahl essen kann? Und jener wird euch einen großen, mit Polstern ausgelegten Obersaal zeigen, dort bereitet. Als sie aber hingingen, fanden sie es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passamahl. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm ein Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das sind ja fast 1:1 die Worte aus dem Korintherbrief. Aber davor geschieht noch einiges. Das wollen wir uns in ein paar Minuten anschauen und so uns vorbereiten. Ich will beten. Vielleicht stehen wir noch mal auf. Jesus, in diesem Bewusstsein, dass wir vor dir stehen, dem Schöpfer Gott, dem mächtigen Erlöser Gott. Wir wollen mit Sehnsucht dieses Abendmahl feiern, mit dem richtigen Bewusstsein, mit Glauben, mit Verständnis. Nicht als Tradition, nicht als etwas, was einfach einmal im Monat dazugehört und wir das über uns ergehen lassen müssen. Nein, mit Sehnsucht wollen wir es feiern, weil wir verstehen und glauben, was wir da tun. Damit wir es tun, Herr Jesus, offenbare dich und zeige uns etwas von dieser Fülle, etwas von dieser Tiefe, etwas von dieser Breite, was da eigentlich wirklich geschieht und noch geschehen wird. Nimm uns hinein in deinen Ratschluss. Öffne uns dein Wort. Herr, öffne uns dein Wort, damit wir deine Herrlichkeit darin sehen. Danke, Jesus, dass du da bist, dass wir mit dir rechnen können und vertrauen, dass du es tust. Amen. Die ersten Verse 7 bis 13 zeigen uns einen kleinen Hintergrund, was eigentlich geschah. Es erscheint oder es macht einen Eindruck des Geheimnisvollen. Wir sehen an diesen ersten 4 Versen, wo Jesus sagt, bereitet das Mahl. Und die sagen, ja wo? Er sagt es nicht allen Jüngern. Er sagt es nur Petrus und Johannes. Sie zwei, die bekommen einen Auftrag. Und bei all dem, was auf den ersten Blick deutlich wird, die absolute Souveränität. Er sagt ihnen alles in voraus. Wir wissen, dass das später mit dem Esel und mit den Eselsfohlen, mit all dem in ähnlicher Weise geschieht, weil hier Schrift sich erfüllt. Aber hier sehen wir die absolute Souveränität. Jesus sagt, wie es wird und es wird. Ich weiß, es gibt viele Überlegungen und Diskussionen und manche Theologen behaupten und meinen, ja, Jesus hat das im Vorfeld schon alles abgeklärt und er hat mit dem Mann schon gesprochen, er hat schon das Zimmer sich angeschaut, er weiß, wie es ausgesehen hat und wie das ist und er hat ihn mit dem geklärt und indem er sagt, der Lehrer und die Jünger, und dann weiß er, alles klar, das ist schon vorbestellt, die Reservierung und dann ist, das wird uns hier nicht berichtet. Wir sehen, die absolute Souveränität ist unseres Herrn. Er geht den Weg, den er gehen muss. Er geht den Ratschluss Gottes, den Gott beschlossen hat. Und er weiß, was geschieht. Das ist der Grund oder der Punkt. Er weiß, was geschieht. Er weiß, wann er sein Leben geben wird. Und er weiß, jetzt gleich wird es beginnen. Im Vorfeld haben viele versucht, sein Leben zu nehmen. Und er sagt, niemand nimmt mir das Leben. Ich gebe das Leben. Er ist derjenige, der das Leben gibt. Niemand nimmt es. Und er gibt es dann, wenn der Zeitpunkt kommt, den der Vater vorher bestimmt hat. Nämlich zum gleichen Zeitpunkt, wenn die Passahlämmer geschlachtet werden sollten. Nicht vorher, nicht später. Dann gibt er das Leben, denn er ist das wahre Passah. Und die Juden haben versucht, ihn vorher schon oft aus dem Weg zu räumen. Sie wollten es nicht am Passa tun, um keinen Aufruhr zu erwecken. Letztendlich werden sie es tun oder haben sie es getan. Es gibt einen Haken. Es gab einen Verräter, der unbedingt Jesus verraten wollte. Und er suchte eine Gelegenheit, wo er es tun kann. Und am besten unauffällig, ohne Aufruhr, ohne dass ein großes Dampfdarm gemacht wird. Und wo wäre es nicht besser, wie in einem stillen Obergemach irgendwo, wo kein Volk da ist, wo nur die allein sind. Diese ersten Einleitungsverse, die zu dem Passamal hinführen, die haben etwas Geheimes. Etwas Geheimes, als ob Jesus sagt es nicht allen. Die Jünger wissen nicht, wo sie es feiern. Warum nicht? Unter anderem, damit es einer nicht weiß. Wisst ihr wer? Judas. Er sollte noch nicht ihn verraten. Er sollte die noch nicht hinführen. Denn Jesus hatte noch einiges zu tun. Er hatte vor allem noch etwas zu tun, wonach ihn sein Herz so sehr begehrt hat, worauf er sich so gefreut hat. Endlich mit ihnen das Passafest zu feiern, das Passafest. Wie viele Passafeste hat Jesus gefeiert? Jedes Jahr eins. Wie viel hat er mit den Jüngern gefeiert? Auch mindestens zwei vorher schon. Aber auf dieses Besondere freute er sich, auf dieses Passafest. Denn dieses Passafest ist die Erfüllung dessen, was da eigentlich geschah, worauf sie Jahr für Jahr hingewartet haben, was sie Jahr für Jahr sich erinnert haben, beziehungsweise bezeugt haben und erwartet haben. Das war das wahre Passalam. Jetzt kommt die Nacht, oder jetzt kommt das Passafest, wo Jesus ihnen die wahre Bedeutung des wahren Passas offenbaren wird. Jetzt kommt der Abend, dieser ganze lange Abend, in dem er ihnen noch so viel zu sagen hat, bevor er leidet, bevor er stirbt, muss er noch einiges ihnen sagen. Wir könnten jetzt ins Johannesevangelium gehen, ins Matthäusevangelium gehen, ins Markusevangelium gehen und dann würden wir eine große Fülle an Informationen bekommen, was alles an diesem Abend da geschah. Bevor Jesus in Gethsemane kam, allein nehmen wir Johannesevangelium Kapitel 13 bis 17, das ist alles in diesem einen Abend. Er hat noch vieles ihnen zu sagen. Er hat ihnen vieles noch vorzubereiten. Er hat noch vieles zu erklären. Und vor allem ihnen zu erklären, dass was jetzt geschieht, damit sie verstehen, was jetzt gleich Besonderes passiert. Er hat eine große Sehnsucht danach. Endlich ist der Tag der Erfüllung des Passas gekommen. Darum heißt es, und als die Stunde gekommen war, legt er sich, und das heißt, mit großer Sehnsucht sehnt sich, jetzt kommt die Erfüllung. Endlich. Darauf hat er gelebt. Darum ist er in diese Welt gekommen. Nur Judas sollte ihn nicht verraten. Noch nicht. Noch nicht. Er schickt Petrus und Johannes. Er gibt ein paar Rätsel auf. Eine Schnitzeljagd. Er geht hin und sagt, wenn das da so und so, hier und da, und das geschieht genau so, in all seiner Souveränität. Sie finden diesen Raum, sie bereiten vor, sie kommen nicht mehr zurück, sie treffen sich erst da. Judas hat keine Ahnung, wo das ist. Oh, der hätte gern gewusst, wo das ist. Erst mitten bei diesem Mal, und wir kommen gleich dazu, sagt Jesus, jetzt darfst du gehen. Wir kommen gleich dazu, an welchem Punkt er gehen durfte. Denn Judas hat nicht das wahre Abendmahl genommen. Daran durfte er nicht teilnehmen. Ich möchte euch das kurz zeigen, was ich damit meine. Es ist doch, wir haben diesen Bericht ab Vers 14 und als die Stunde gekommen war, das ist die Stunde, die Sonne neigte sich, der Tag ist vorbei, es ist dunkel, jetzt kann er ungehindert, jetzt kann er mit seinen Jüngern das Passa feiern. Es ist der Donnerstagabend, es ist der Freitagmorgen. Er geht mit ihnen hin. Ungehindert von der Volksmenge, niemand erkennt ihn. Jetzt braucht er die Ruhe. Jetzt will er nur die Zeit mit seinen Jüngern verbringen. Jetzt will er sie vorbereiten, jetzt will er sie ausrichten, jetzt will er sie lehren, jetzt will er erklären. Jetzt will er sich selbst darauf vorbereiten, auf das, was jetzt geschah. Jetzt wird das Passalam vorbereitet. Jetzt wird das wahre Passalam vorbereitet. Und dann heißt es, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Im Griechischen oder im Hebräischen, wenn man etwas bedeutet, wahrlich, wahrlich, oder mit großer Freude freuten sie sich. Das gibt viele solche Formulierungen. Es will ausdrücken mit, es ist nicht so, ja, juhu, schön, freue ich mich, schöner Tag, oder das wäre schön, das zu tun. Großes Verlangen, eine große innere Sehnsucht beschreibt das. Und dann heißt es, denn ich sage euch, dass ich gewiss nicht von mehr essen werde, bis erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde es nicht von diesem Gewächs essen in dem Reich Gottes. Und dann berichtet dann ist dir Brot brechen und dann wieder ein Kelch. Und es scheint so, dass Lukas auch ein paar Dinge durcheinander bringt. Es gibt, oder ich möchte ganz kurz euch etwas hineinnehmen, dass uns etwas verloren gegangen ist, um das ein bisschen einzuordnen und zu verstehen. Und ich denke auch, auf das auszurichten, was eigentlich das Abendmahl oder worin es uns hinführt. Wir sind keine Juden, wir sind keine Hebräer. Und ich sage bewusst, und wir feiern kein Passa. Manche wünschen das und sehen sich danach. Manche suchen sich die Möglichkeit, irgendwo das Passa zu feiern und denken, dann würde ich erst richtig das Abendmahl feiern können. Wenn man so richtig das Passa, manche wünschen gern, hätten gern dieses Brot, das ungesäuerte Brot, sagt, das ist so, das ist nicht das Richtige. Wir feiern nicht das Passa, denn in Christus hat sich das Passa erfüllt. Aber es ist gut, wenn wir verstehen, was das Passa war. Abgesehen davon, zur Zeit, als Jesus das Passa mal feierte, war es nicht das Passa, wie es eigentlich die ersten, wie das Volk Israel feierte, als sie aus Ägypten ausgezogen sind. Wie haben sie es gefeiert? In Hast, in Eile, die Lenden gegürtet, mit dem Stock in der Hand, in der Bereitschaft, jetzt geht's gleich los. Das ist nicht das Passa, was wir hier sehen. Das ist, dieses Passa hat sich entwickelt. Und das hat sich entwickelt, es gab einen Ablauf mit einer tiefen Bedeutung. Ich möchte euch nur ganz kurz hineinnehmen, damit wir ein bisschen einordnen, was da eigentlich kurz geschah. Nicht kurz, sondern was es geschah, aber ich will es ganz kurz tun. Also normalerweise ist der Vater des Hauses, der Gastgeber, und die da gemeinsam gefeiert haben, das Passamahl begann mit der Segnung des ersten Kelchs. Es gab vier Kelche bei dem Passamahl. Und als Jesus feierte, gab es vier Kelche. Vorweg, er hat nur drei genommen. Es gab aber vier Kelche, die an einem Passa, an der Passafeier gefeiert werden. Der erste Kelch, er hat ihn genommen und hat ihn gesegnet. Und ich denke, das ist der Kelch, den Vers 17 wir haben. Der erste Kelch, er wird genommen, er wird gesegnet, der Gastgeber tut es und dann wird es in der Runde gereicht. Nur nebenbei, es wurde doppelt mit Wasser vermischt, denn es wurden vier Kelche getrunken. Und es sollte keiner da irgendwie beschwipst das Passamahl feiern. Es sollte kein Trunkengelage sein, wie es später in Korinth dann geschah. Es wurde mit viel, viel Wasser vermischt, damit man bewusst im Verstehen und im Erkennen eigentlich dieses Fest begehen konnte. Und so wurde der erste Kelch genommen, es wurde gesegnet und es wurde gereicht. Man hat getrunken. Nach diesem ersten Kelch begann die Waschung. Man hat sich gewaschen, die Hände gewaschen, man hat sich gereinigt. Man wollte gereinigt zu diesem Mahl jetzt treten und das Passalam essen. In diese Zeit in diese Zeit, denke ich, ist das einzuordnen, was wir in Johannes 13 haben, die Fußwaschung. Als Jesus Obergewand ablegt, sich gürtet und ihnen die Füße wäscht und sie reinigt. Und die liegen da, stolz, arrogant. Interessanterweise, kurz danach diskutieren, wer unter ihnen der Höchste sei. Sie können sich äußerlich waschen, wie viel sie wollen. Wenn sie innerlich nicht gewaschen sind, sind sie nicht rein. Aber das geschieht. Also es wird gewaschen. Und dann beginnt man, die bitteren Kräuter zu essen. Das ist der nächste Schritt nach der Waschung. Die bitteren Kräuter sollen dazu dienen, das ist ein pädagogisches Element. Er soll dazu dienen, dass die Familie und die, der Gast und der Fremdling und wer auch immer da ist, dass er versteht eigentlich, was da gefeiert wird, nämlich die Befreiung des Volkes aus der Sklaverei. Und sie war so bitter. Und dann werden diese Kräuter angemacht und mit Dips und allem drum und dran. Und dann wird mit Brot wird er eingetunkt und das gegessen. Und das schmeckt bitter. Manche mögen es bitter und würden es lecker finden. Aber der Punkt ist, dann sagt Gott, und wenn deine Kinder fragen, warum müssen wir das bittere Zeug essen, dann sagt, so bitter war. Und dann beginnt der Herr des Hauses es zu erklären. Da beginnt die Predigt. Da beginnt die Lehre. Die Unterweisung. Jetzt muss das Verständnis, es muss klar sein, was feiern wir hier eigentlich gerade? Und da wird erklärt, im Essen von diesen bitteren Kräutern, das geht, das ist ein langer Zeitraum. Während diesem Essen hat Jesus mit ihnen geredet, während diesem Essen hat Jesus mit ihnen sie unterwiesen, hat all diese Dinge getan, die wir in den Evangelien auch berichtet bekommen. Jetzt kommt etwas Herrliches und Wunderbares. Nach diesem Essen, nach dieser Vorspeise, nach diesem Gang, haben sie angefangen, Loblieder zu singen. Sie sangen dann den Hallel, und das Loblied. Und dieses Loblied beinhaltet eigentlich mehrere. Die sagen den ersten Teil des Hallel, und das sind die Psalmen 113 bis 118. Und das möchte ich ganz kurz gleich mit euch machen, weil das ist eigentlich Wahnsinn, was da steht. Sie beginnen, und so wie ich gelesen habe, ich war damals nicht dabei, vermutlich die ersten beiden Psalme, 113 und 114. Wenn wir die Zeit hätten, aber wir werden sie vielleicht beim nächsten Mal das haben, liest das vielleicht heute noch nach. Die beiden Psalme, die singen, die beginnen, Halleluja lobt. Das ist ein Lobpreis auf Gott, den Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat, der es wert ist, angebetet zu werden, der mächtig ist. Das ist ein Lobpreis, ein herrlicher Lobpreis auf unseren großen Rettergott. Ein herrlicher Lobpreis. Nur nebenbei, dieses Loblied Hallel, davon kommt unser bekanntes Wort Halleluja. Und eigentlich bedeutet das, Hallel ist loben und Halleluja lobet den Herrn. Halleluja. Und Ja steht für Jahwe. Letztendlich, wenn wir Halleluja sagen, sagen wir, lobe den Herrn. Sie beginnen, Gott zu loben, ihn zu preisen, ihm dafür zu danken, für die Rettung, für die wunderbare Rettung, die er gemacht hat. Mit starker Hand hat er sie herausgeführt. Der Psalm 114 beschreibt ihn, in was für einer Weise er zum Meer spricht, und das Meer teilt sich, der Jordan teilt sich, Berge und Steine und alles muss weichen, wenn der Schöpfer Gott sie aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft, aus dem Leid herausruft. Wenn Gott spricht, wird Rettung. Und das bringt das Herz zur Dankbarkeit, und das bringt das Herz zur Anbetung. Gott spricht und Rettung geschieht. Alles muss sich dem unterordnen. Nachdem sie also einen Anbetungsteil, wenn wir heute das sagen würden, gehabt haben und miteinander gesungen haben, kam der nächste Schritt, und da wurde der zweite Kelch genommen. Der zweite Kelch genommen, er wurde gesegnet und gereicht, und dann kam wieder Unterweisung. Wieder die Bedeutung, wieder Lehre. Und das hatte gedauert. In dieser Zeit hat Jesus gesprochen von seinem Leiden, von seinem Sterben. Und dann sagt Petrus, nee, Jesus, bis in den Tod gehe ich mit dir. Und wenn die anderen dich verleugnen, ich nicht. Und die anderen sagen, was machst du dir an? Und dann spricht er, ich muss leiden, ich muss sterben. Er spricht über das Blut, das vergossen wird. Und er unterweist, in dieser Phase muss er sagen, Petrus, der Hahn wird krähen. Und all das ich denke, hier sind wir in dieser Zeit. Viel, viel. Da wird wieder gesungen. Vielleicht die Psalm 115, 116. Der nächste Lobpreisteil kommt. Ich werde euch diese Psalm jetzt, doch, lasst uns das, schlagen ganz kurz auf. Eigentlich wollte ich nur den 118er euch vorlesen. Das ist nämlich so herrlich. Aber lasst uns ganz kurz, ich werde nur ein, zwei Sachen euch da zeigen. Schlagt mal mit Psalm 115, 116 auf. Kennt ihr das Lied, von Anfang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, sei gelobt im Namen des Herrn? Das ist übrigens Psalm 113. Das singt man beim Passa. Sehr schön, das kann man beim Abendmahl auch dann singen. 114 ist der Auszug aus Ägypten. Das ist die Erinnerung an den mächtigen Rettergott. 115, ich lese nur Vers 1, schaut mal. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, wegen deiner Gnade. Jetzt wird die Gnade in dem allem Erlösungswerk, die große Gnade Gottes besungen. Freunde, wie viele Jahrhunderte nahm dieses Volk, dieses Passer? Wie oft haben sie diese Lieder gesungen und haben keine Ahnung gehabt, was sie da eigentlich singen? Die haben keine Ahnung, was Gnade bedeutete. Sie taten das die ganze Zeit. Jesus sehnte in ihnen, dass in diesem Augenblick die Bedeutung des Erkennen zu geben, was das eigentlich bedeutet, was da eigentlich geschieht, was die eigentlich da tun. Psalm 116. Ich liebe den Herrn, denn er hörte meine Stimme, mein Flehen. Ja, er hat zu mir geneigt sein Ohr und an allen meinen Tagen werde ich ihn anrufen. Darf ich euch so sagen, wisst ihr, was das sagt? Das sagt der Messias. Und dann schaut mal Vers 13. Den Heilsbecher will ich erheben und den Namen des Herrn anrufen. Den Heilsbecher, den Kelch der Rettung will ich erheben und den Namen des Herrn anrufen. Ich will die Bedeutung deutlich machen, wer jetzt spricht, der Messias, was er tun wird. In Psalm 118 noch viel intensiver, dazu kommen wir gleich. Er spricht darüber, Vers 14, ich will den Herrn meine Gelübde erfüllen, ja, vor seinem ganzen Volk. Das, was ich dem Vater, meinem Herrn versprochen habe, werde ich tun. Ich gehe den Weg zu Ende, ich trinke den Kelch aus. Vor meinem Volk bekenne ich das. Ich erkläre ihnen gleich, ich bezeuge ihnen gleich das, was gleich geschieht. In herrlicher Weise singen sie diese Lieder und sie wiederum erklären das, was gerade geschieht. Nach dem zweiten Kelch und die Lehre und dem Gesang wurde das ungesäuerte Brot gebrochen. Und er bricht das Brot. Dieses Element kennen wir. Also das ist mittendrin erst. Dann bricht er das Brot und sagt, das ist mein Leib. Und er nahm das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Er gibt sich hin. Er gibt sich hin für ihn, um ein Volk, ein Leib zu bereiten. Nach dem Brot wurde das Passahlamm gegessen. Nach dem Brechen dieses Brotes, des ungesäuerten, da kam eigentlich das Passahlamm. Da kam das Leckere. Nach den ungesäuerten, also nach dem Kräutern und diesem ungesäuerten Brot, dann wurde das Passahlamm gegessen. Es musste komplett aufgegessen werden. Also es hat viel Zeit gedauert. Und während dieses Essen, Lehre, Unterweisung, Gespräche, all das, was wir da finden. Und nach diesem Passahlamm, nach diesem Essen des Passahlamms, kam der dritte Kelch. Und der dritte Kelch wurde nach dem Mahl genommen, es wurde gebetet, und das ist der Kelch, von dem Jesus spricht. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl, eben nach dem Passahmahl, nicht nur nach dem Brot, sondern nach dem ganzen Essen, das danach, nach diesem Mahl, nimmt er den Kelch und betet und segnet und sagt, dies ist der neue Bund. Das ist jetzt der neue Bund. Ab hier tritt der neue Bund auf. Freunde, sie liegen da. Sie haben immer dieses Passa gegessen. Sie haben das Brot gebrochen, sie haben diesen Teig getrunken. Jetzt beginnt Jesus und sagt, jetzt mich sehnte danach, euch zu sagen, Freunde, das bin ich. Ich bin das Brot. Mein Leib wird gebrochen. Dieser Kelch ist mein Blut. Das bin ich. Ich bin das Passahlamm. Zwischen diesem Passahlamm ist das Brot und der Kelch. Das bin ich. Ich werde dahin gegeben für euch, für eure Schuld, für die Sünden der vielen. Das bin ich. Bevor ich leide, sage ich es euch, damit ihr wisst, was gleich geschieht. Und nach diesem Kelch wurde der Rest vom Lied gesungen, von diesem Hallel, von dem Halleluja. Und das sind das ist Psalm 117 und 118. Darf ich euch das kurz vorlesen? Wir merken, wir sind kurz vor eigentlich dem gewaltigsten, längsten Psalm 119. Bevor ich den lese, darf ich in einer guten Art und Weise sagen. Ich war vor einiger Zeit mit einer Gemeinde unterwegs und wir sprachen über Jesus in der Bibel entdecken und auch im Alten Testament entdecken und darüber. Und das hat die Gemeinde, mit der ich unterwegs war, denen sehr gut getan. Sie haben sich darüber gefreut. Und am Morgen hat ein Ältester versucht, das einzuleiten, die nächste Bibelarbeit, und sagte: Freunde, schaut mal hinaus, guckt mal auf meiner WhatsApp, und aus dem Fenster sah es nicht gut aus, aber schaut euch dieses Wetter an, schaut euch das gute Wetter an. Und dann hat er gesagt, dann habe ich meine Frau gefragt: Meine Frau, wo steht, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, lass uns jubeln und fröhlich sein in ihm. Und dann sagt sie: Ah ja, die war so gut in der Bibel. Und sie sagt: 118, Vers 24. Und dann sagt er: Schaut mal, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lass uns fröhlich sein. So ein gutes Wetter gibt uns er heute. Mein Herz hat so wehgetan, diesem lieben Bruder, das so gut gemeint hat, zu sagen: Weißt du eigentlich, wann dieser Psalm gelesen wird? Weißt du, was dieser Tag eigentlich ist? Es ist nicht der Tag der Gemeindefreizeit, wo gutes Wetter ist. Und wenn das Wetter nicht gut ist, was ist, hat er diesen Tag nicht gemacht? Ist er nicht wunderbar? Weißt du, um welchen Tag es hier geht? Das ist der Tag, an dem das Passahlamm geschlachtet wird. Das ist der Tag, an dem er für deine und meine Sünde stirbt. Ein wunderbarer Tag. Lasst uns lesen ab Psalm 17, es sind nur zwei Verse, es beginnt, das ist die Überschrift. Lobt den Herrn, alle Nationen, nicht nur Israel, alle Nationen sollen das tun. Alle sollen es feiern, alle sollen ihn loben. Rühmt ihn alle Völker. Denn mächtig über uns ist seine Gnade. Jetzt wird die Gnade besungen. Rühmt ihn wegen der Gnade, denn gleich was geschieht, ist die Grundlage der Gnade. Die Treue des Herrn währt ewig. Halleluja, lobe den Herrn. Und dann beginnt er: Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Seine Gnade wird besungen. Nicht das Gesetz wird besungen, die Gnade wird besungen. Er sage Israel, seine Gnade währt wie lang? Ewig. Ihr dürft mitsingen in dem Psalm. Er sage das Haus Aaron. Haben wir ein paar Aaroniter da? Ja, seine Gnade währt ewig. Es sagen die das Haus Herrn, die den Herrn fürchten. Ja, seine Gnade währt ewig. Aus der Bedrängnis rief ich zu Jah. Jah antwortete mir in der Weite. Wisst ihr, wer das eigentlich hier sagt? Der Messias. Er ruft auf, alle Völker zu sagen, die Gnade währt ewig. Und dann sagt: Ich rief zum Herrn aus meiner Bedrängnis. Jetzt kommt er in die Bedrängnis. Jetzt ist die Bedrängnis. Jetzt ist die Stunde. Jetzt kommt das Leid. Vers 6. Der Herr ist für mich. Ich werde mich nicht fürchten. Was könnte mir ein Mensch tun? Sie werden ihm viel jetzt antun. Der Herr ist für mich unter denen, die mir helfen. Ich werde herabsehen auf meine Hasser. Ich werde herabsehen auf meine Hasser. Habt ihr das Bild vor euren Augen, Jesus im Kreuz? Und wer auf die schaut, die unten sind, und auf den kleinen Jungen jetzt hier? Vers 8. Es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als auf einen Menschen zu verlassen. Es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als sich auf Edle zu verlassen. Alle Nationen hatten mich umringt. Das sind die Römer, das sind die Juden. Das ist Psalm 2, das ist Apostelgeschichte 4. Alle sind gegen mich hier. Alle haben ihn umringt. Im Namen des Herrn, ich werte sie ab. Sie hatten mich umringt, ja, mich eingeschlossen. Im Namen des Herrn, ja, ich werte sie ab. Sie hatten mich umringt wie Bienen. Sie sind, erloschen wie Dornfeuer. Im Namen des Herrn, ich werte sie ab. Hart hat man mich gestoßen, um mich zum Fall zu bringen. Aber der Herr hat mir geholfen. meine Stärke und mein Gesang ist. Ja, Jahwe, er ist mir zur Rettung geworden. Ein lieber Bruder hat vor längerem darüber gepredigt und hat gesagt, dass das das Zentrum der Bibel, also der Vers, der in der Mitte der ganzen Schrift steht. Ja, Alfred. Meine Stärke und mein Gesang ist Jahwe. Er ist mir zur Rettung geworden. Von der Erzählung der Verse und das Wort ist das die Mitte. Das sagt der Messias, nicht ich, das sagt der Messias. Gott ist mir zur Rettung geworden. Lest Vers 15. Klang von Jubel und Heil ist in den Zelten der Gerechten. Die Rechte des Herrn tut Gewaltiges. Die Rechte des Herrn ist erhoben. Die Rechte des Herrn tut Gewaltiges. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten Jahwes erzählen. Hart hat mich Jahwe gezüchtigt, aber dem Tod hat er mich nicht übergeben. Gezüchtet ja, ans Kreuz geschlagen ja, aber dem Tod hat er mich nicht übergeben. Vers 19. Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit. Ich will durch sie eingehen. Ja, ich will, Jahwe will ich preisen. Dies ist das Tor des Herrn. Gerechte ziehen hier ein. Ich will dich preisen, denn du hast mich erhört und bist mir zur Rettung geworden. Und jetzt schaut mal, wer ist das? Vers 22. Jetzt muss es sehr klar sein. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Gibt es jetzt Zweifel, von wem hier die Rede ist? Wer ist dieser Stein? Unser Herr Jesus Christus. Vom Herrn ist dies geschehen. Es ist ein Wunder vor unseren Augen, was gerade geschieht. Ein Wunder. Und dann, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Seien wir fröhlich und freuen uns mit ihm. Im Angesicht des Todes, im Angesicht des Leidens, des Sterbens, die Perspektive, wer siegt? Jahwe. Er wird mich nicht dem Tode überlassen. Dies ist der Tag der Gnade, dies ist der Tag der Rettung, dies ist der Tag der Erlösung. Nicht ein guter Tag, um meine Gemeinde frei zu halten. Ach Herr, hilf doch, Hosianna. Ach Herr, hilf doch, ach Herr, gib doch Gelingen. Gesegnet sei der kommt in den Namen des Herrn. Vom Haus her, vom Haus des Herrn haben wir euch gesegnet. Vom Haus des Herrn kommt Segen. Von seinem Haus kommt Segen. Von seinem wahren Haus kommt Segen. Von seinem Leib. Der Herr ist Gott. Er hat uns Licht gegeben. Bindet das Festopfer mit Stricken bis an die Hörner des Altars. Bringt das Opfer jetzt hin. Das wird uns zum Segen. Das wird uns zum Licht. Das wird uns zur Gnade, das wird uns zur Rettung. Bindet das Opfer. Du bist mein Gott. Ich will dich preisen. Mein Gott, ich will dich erheben. Preis den Herrn, denn er ist gut. Ja, seine Gnade wird ewig. Freunde, wir feiern jetzt das Abendmahl. Ich lese euch nur Matthäus 26. Und ein Gedanke, und auf diesen Gedanken vielleicht später etwas mehr. Matthäus 26 berichtet uns auch vom Abendmahl. Vers 30. Ich lese vielleicht Vers 26. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach es und gab es den Jüngern und sprach, nehmt es, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab es ihnen und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus aus dem Ölberg. Warum lese ich das? Welches Loblied haben sie da gerade gesungen? Psalm 118. Normalerweise würde noch ein Kelch gereicht werden. Nämlich der vierte. Und diesen Kelch hat man genommen, um dann das Reich Gottes, die Vollendung des Reiches Gottes zu feiern. Die Aufrichtung des Reiches, also Fertigstellung des Reiches Gottes, das feiert man mit dem vierten Kelch. Jesus hat diesen Kelch nicht genommen. Denn das Reich Gottes ist angebrochen. Es steht vor der Tür. Wann wird er den vierten Kelch trinken? wenn er wiederkommt. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Bis wann? Bis er wiederkommt, um was zu tun? Um mit uns ein Mahl zu feiern. Da können wir jetzt Offenbarung 19 lesen. Die Braut hat sich endlich bereitet. Das Blut über alle besprengt. Die Braut hat sich bereitet, um was zu tun? Ein Mahl zu feiern. Und glücklich sind die, die zu diesem Mahl eingeladen sind. Da darf nicht jeder hinein. Er kommt. Das Abendmahl ist nicht nur eine Erinnerung, dass was geschah. Es ist gewaltig, es ist unsere Gnade. Das Abendmahl ist eine Erwartung, endlich, dass das Abendmahl fertig wird. Wisst ihr, wenn wir Monat für Monat Abendmahl feiern, dann feiern wir auf Hoffnungen, dass es bald endlich das letzte Mal sein wird. Jesus hatte Sehnsucht danach, das Passamahl zu feiern, weil es war das letzte Passa, weil damit hat sich erfüllt. Wir feiern auf Hoffnung in das Abendmahl, weil wir erwarten, wann ist das letzte Mal, auf unser letztes Mal mit unserem Herrn. Wann kommt er? Komme bald, Jesus. Wir wollen das letzte Mal mit dir feiern, aber in Ewigkeit. Vollenden, was du angefangen hast. Haben wir diese Sehnsucht? Haben wir diese Sehnsucht, das Abendmahl so zu feiern? Auf der einen Seite in der Dankbarkeit, in der Gnade, Halleluja. Auf der anderen Seite in der Erwartung, Jesus mit ihm das zu feiern, mit ihm. Wissen wir eigentlich, was wir da feiern? Sehnt sich uns danach, freuen wir uns. Und jetzt meine Frage an dich, bin mir sicher, Peter wird sie vielleicht anders formulieren. Willst du das bezeugen? Das, willst du das verkündigen? Glaubst du, dass der Jesus gestorben, auferstanden und wiederkommt, die Seinen zu sich holt, um mit ihm das Mahl zu feiern? Erwartest du das? Wünschst du dir das? Oder denkst, oh, eigentlich lieber übermorgen, weil ich habe noch einiges zu tun. Also gerade passt es mir nicht. Wie steht es mit deinem Glauben? Wie steht es mit deiner lebendigen Hoffnung? Erwartest du den Herrn? Oder ist dein Glaube gerade so ein Punkt, also eine niedrige Flamme, wo du überhaupt keine Hoffnung hast? Gedenkst du an den Herrn und wünschst du, dass er kommt oder nicht? Das hat was mit Würdigkeit zu tun, das Abendmahl zu nehmen. Ich wünsche sehr. Zu Beschämnis muss ich sagen, in Leiden, da wünschen wir uns das. Leiden mögen wir nicht, aber die zeigen uns. Die zeigen uns unsere lebendige Hoffnung auf Erlösung. Komme bald, Jesus, komm bald. Amen.